ist einfach geil, Citroën zu fahren. Du liegst da drin wie in der Senfte, wie im Wohnzimmer, das ist schon herrlich. Es ist ein ganz anderes Fahren, es ist sehr ein luxuriöses Gefühl einfach.
Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron.
Ja, heute sprechen wir über ein Auto, das ja eigentlich ziemlich futuristisch daherkam. Schicke Keilform. Was nicht zuletzt auch an einem der Designer lag, glaube ich. es gab ihn auch in richtig schnell, wenngleich es ihn auch in richtig langsam gab, als Kombi und als Limousine, nicht als Coupé. Lehne ich mich mal so weit aus dem Fenster.
Leider nicht als Coupé.
Aber er war im Grunde genommen die Fortführung einer Legende, wenn auch er das nicht so ganz geschafft hat. Und er blieb hinter seinen Erwartungen zurück. Ist trotzdem heute ein schöner Alltagsklassiker, zumindest in der späten Baureihe. Und es geht um den
Citroën XM.
So ist es. Ja, schönes Auto.
Ja, also es ist, schön weiß ich nicht. Es ist zumindest, glaube ich, schön zu fahren. Ja. Es ist auch bemerkenswert von der Form. Ob ich sie ganz so richtig schön finde, weiß ich nicht, aber zumindest interessant.
Also ich muss dir recht geben, also ich finde die Form in der Limousine mehr interessant als schön, aber als Break wiederum gefällt er mir sehr, sehr gut. Also
ja, mir
in der
auch.
Kombi-Variante.
Und ist natürlich ein geiles Auto, hat viel Platz,
ja.
Fährt wie ein fliegender Teppich, aber da kommen wir noch zu der Technik.
Und Ja, man muss ganz ehrlich sagen, die fahren sich alle gut, wenn sie funktionieren, diese Citroëns der neuen Generation. Ich sage ja immer Citroën, nicht Citroën. Ja, weil,
warum?
Weiß ich nicht. Mein Vater hat immer Citroën gesagt und wir sind immer Citroën gefahren.
Also okay, dann bleiben wir dabei.
Du kannst ja gern Citroën sagen. Citroën. Wie sagt man denn? Du bist ja halb Franzose.
Citroën.
Also mit so einem.
Das hat ja ein Trema auf dem E, ne?
Diese zwei Punkte heißen ja, genau. Trema. Mhm. Ach ja, ist das eine deutsche Begrifflichkeit?
Ja.
Trema? Mhm. Kommt nicht aus dem Skandinavischen? Ja. Also die Citroëns fahren ja alle gut, solange sie funktionieren, weil allen ist zu eigen im Grunde genommen, dass sie immer avantgardistisch sind und ihrer Zeit voraus, was die Technik angeht und auch bestimmte Spielerchen und sowas. Also das fing ja an mit dem Traction Avant. Nee, eigentlich fing es ja sogar schon an mit der Ente. Ne? Diese einfache Konstruktion mit der Federung, dass du einen Eierkorb über einen Acker fahren konntest und alle Eier blieben heile. Dann der Traction Avant mit dem Frontantrieb. Dann die DS mit der Hydropneumatik, mit den mitlenkenden Scheinwerfern und so weiter. Und hier haben wir jetzt den Citroën XM, der natürlich auch einiges unter dem Blechkleid hat, was der Technik oder technisch anderen Automobilen weit voraus war, nicht wahr?
Ja, absolut. Also vielleicht ein bisschen zu weit voraus. Auch. Ich muss sagen, also die Urahnen war ja, der Urahne war die DS,
ja.
Die legendäre DS und dann der Nachfolger, der legendäre CX.
Ja.
Und das ist natürlich schon ein Erbe, das man erstmal antreten muss, aber der XM hatte alle Zutaten, die es dazu braucht. Es gab eine weiterentwickelte Hydropneumatik. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
Genau, die Hydroaktiv.
Genau, die dann später
auch. Nee, Hydraktiv, glaube ich.
Hydraktiv, genau.
Hydraktiv.
Die funktionierte mit Federkugeln, ne? Die natürlich auch.
Wie die andere Hydropneumatik ja auch, nur dass der Unterschied war, dass die Hydraktiv hatte sozusagen drei Federkugeln. Die es ermöglichte, dann eben auch über ein elektronisches Steuersystem schneller sozusagen umzuschalten zwischen hart und weich. Und so wurde auch durch dieses Steuersystem der XM ja der erste in Serie gefertigte Pkw mit einer elektronischen Fahrwerksregulierung, nicht wahr?
Ja, genau. Ja. Das war das erste elektronische Fahrwerk und ich glaube ab 94 gab es auch einen neuen Rechner, der dann dreimal so schnell war.
So ist es, genau. Also die Leistung bestand quasi darin, dass das Auto selber erkannt hat, wann es vom Komfortmodus in den sportlichen Modus wechseln musste, beziehungsweise also hat durch die Einschläge und Sensorik dann erkannt, also welcher Untergrund da ist oder wie schnell gefahren wurde, mit welcher Kurvengeschwindigkeit, auf welchem Untergrund zu rechnen war. So. Und dann hat er halt von hart auf weich geschaltet, also entweder komfortabel, sänftenartig oder dann doch etwas eher sportlich. Ne? Das hat in den späten Serien dann auch sehr gut funktioniert. In den Serien davor war es schon so, dass die Hydropneumatik, also diese Hydraktiv, damit schwer zu kämpfen hatte mit dieser ganzen Sensorik und der ganzen Umschalterei und deswegen dann mitunter Fehler aufwies.
Ja, und das ist ja so eine Sache auch mit der Hydropneumatik. Ich habe gelesen, dass man, wenn man sich das Auto inspiziert, man sich nicht einfach so unter das Auto legen sollte.
Du meinst, weil die dann absackt und dann wird man eingeklemmt?
Ja. Also lieber eine Hebebühne aufsuchen.
Ja. Ja, wobei das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil wenn du das Auto dann falsch hochhebst, das heißt in der falschen Einstellung das Auto dann auf die Hebebühne hebst, sodass dann die, die Räder, also diese Dämpfer dann gegen ihren Willen sozusagen durch die Schwerkraft nach unten sacken, weil die Reifen dran hängen, kannst du auch viel kaputt machen, ne? Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollte man das Auto, bevor man es hochhebt, in die absolute Nullposition ablassen, was natürlich auf so einer Hebebühne auch immer schwer ist, ne? Weil diese Dinger dann drunter sind. Allerdings also bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das muss man machen, damit eben die Dämpfer frei von Öl sind.
Ja? Also doch so eine ehrliche Grube nehmen.
Ja, am besten eine ehrliche Grube nehmen, genau. Also viele fahren das Auto ja ganz hoch in die Reparaturstellung, aber die Reparaturstellung ist eigentlich nur dafür gedacht, um eben unter das Auto zu gehen, wenn man keine Hebebühne zur Verfügung hat. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wenn ihr da draußen Citroën-Fahrer seid, einen Citroën mit Hydropneumatik oder Hydraktiv habt, dann schreibt uns doch eine Mail an nettemenschen@classicpodcars.de und klärt uns darüber auf, welche Stellung für das Anheben auf der Hebebühne die richtige ist.
Genau, also vielleicht nochmal auf das Auto generell zu kommen. Wir haben es ja wirklich eigentlich sonst mit einem futuristischen Entwurf zu tun. Also nicht nur die Technik war futuristisch, sondern auch das Äußere, eben diese Keilformen. Und das Verrückte war, dass drei Designteams an diesem Auto saßen. Einmal von Citroën, von Peugeot und auch von Bertone.
Ja, ist richtig. Ach so, wir wollten über die Hydraktiv gar nicht weiterreden.
Doch, gleich noch. Aber ich wollte auch noch sagen, es kam ja auch diese Futurismus zeigt sich eben nicht nur in diesen technischen Lösungen, sondern auch im Außen. Also, und Bertone war ja auch für seine Keilformen eigentlich bekannt.
Das meinte ich ja eben im Intro. Das glaube ich, dass der da schon einen Einfluss drauf hatte, weil alles, was der gezeichnet hat, war ja irgendwann früher oder später ein Keil. Ne?
Ja, also auch der XM, ein großer Keil. Ja. Und ein Keil mit viel Elektrik und viel Technik und eben, wir können jetzt noch weiter über diese Hydropneumatik sprechen und dann müssen wir auch über die Elektrik insgesamt sprechen. Ja.
Also die Hydropneumatik war am Anfang ja im Grunde genommen die Hydropneumatik, wie man sie aus dem CX kennt. Und erst dann im Zuge sozusagen der Modernisierung dieser XM-Reihe wurde dann diese Hydraktiv eingeführt. Und die gab es halt in drei Stufen, 1, 2 und 3. Die frühe Hydraktiv war im Grunde genommen, also du hattest schon ein Steuergerät, das entscheidet, ob hart oder weich ist, aber du hattest vor allem auch noch einen Schalter im Innenraum, wo du auf Sport schalten konntest. Und dann wurde die einfach hart. Und bei der Hydraktiv 2 haben sie das schon mehr versucht, dem Steuergerät zu überlassen, dass es das erkennt, also was es jetzt, ob es hart ist oder nicht. Ja, das heißt also, da wurden die Kennlinien, so spricht man, in der Sensorik verändert, sodass das Auto dann halt entschieden hat, ab welcher Kurvengeschwindigkeit es dann sozusagen hart wird oder nicht, wurde dann schon ab relativ geringen Kurvengeschwindigkeiten hart. Und die ausgereifteste war dann die Hydraktiv 3. Beziehungsweise es gab auch dann noch die Hydraktiv 3 Plus, aber ich will die Leute jetzt nicht langweilen. Aber bei der Hydraktiv 3 war es dann schon so, dass sich das Auto auch vorne abgesenkt hat ab einer gewissen Geschwindigkeit und sowas, ne? Und dieses Fahrwerk dann allgemein sich so der Geschwindigkeit angepasst hat. Das war schon dann eine relativ aufwendige Sensorik, relativ aufwendige elektronische Steuerung, ja, die da genommen wurde mit dem Hartweich, vorne absenken, hinten absenken, bisschen absenken, gar nicht absenken, harter Untergrund, kein harter Untergrund. Es war dann so, dass du beispielsweise das Auto auch ganz hoch fahren konntest und dann wurde es ab einer gewissen Geschwindigkeit, hat sich dann von selber abgesenkt und so weiter und so fort.
Mhm. Also man muss sagen, da muss man natürlich darauf aufpassen, dass das wirklich tadellos funktioniert, dass das nicht leckt, diese Hydropneumatik, und genau, weil auch diese Leitungen sind wohl so verlegt, man kommt da kaum ran. Also es ist kein Spaß, das zu reparieren. Und teuer.
Ja, das will ich gar nicht sagen. Es ist auf jeden Fall teuer. Du kommst da, ich weiß, beim XM habe ich das nie gemacht, aber sonst ist es beim CX ist es eigentlich relativ gut zu wechseln. Also zumindest diese Druckkugeln oder wie man. Wie
ja,
man
aber die Leitungen sollen nur sehr schwer zugänglich sein.
Ja, die Leitungen.
Die Leitungen, ja, das muss wohl echt die Pest sein. Mhm. Also das wäre super, wenn das funktioniert bei dem Auto, wenn ihr euch für eins interessiert und euch ein Auto anguckt.
Genau. Also die hatten so eine Bypassbohrung quasi gegenüber ich kann gar nicht aufhören, über die Hydropneumatik zu reden, ne?
Nee.
Ja, gut, egal. Es ist auf jeden Fall so, sie ist in der Frühphase anfällig gewesen, später wurde es dann besser. Ab 94 insgesamt wurde die Elektrik besser, die ansonsten einen wirklich zu Weißglut treiben kann. Also du hast dieses Phänomen der Elektronik, die in den modernen Citroëns macht, was sie will, die hast du ja in jeder frühen Bauphase, jeder Baureihe, in der Elektronik verbaut wurde. Beim C5 genauso. Ja? Da ist das so, dass die, also ich hatte einen C5 der frühen Bauphase, Break, der hat dann einfach ab 120, ab einer gewissen Phase dann die Rückspiegel eingeklappt, was nie vorgesehen war. Ja, dieses Auto hat also regelrecht gelebt. Ich habe ihm dann meinem Schwiegervater vermacht, der sich seitdem auch mit einigen interessanten Features rumschlägt, die auftreten und dann wieder weggehen. Also das ist schon schön und interessant. Mir ist es irgendwann auf den Geist gegangen. Und dasselbe wird auch beim XM in den frühen Phasen sein, ja, dass du da Fehlermeldungen hast, obwohl gar kein Fehler vorliegt, dass diese gesamte Sensorik nicht so funktioniert, wie sie soll. Ab 94, hast du ja schon gesagt, wurde das dann besser. Aber da war schon viel Porzellan zerschlagen. Ne?
Ja, genau, weil eigentlich war der Start dieses Autos sehr gut. Der wurde 1989 vorgestellt, dann im Herbst auch auf der IAA. Er wurde 1990 Auto des Jahres in Europa und hat sich am Anfang auch gut verkauft.
Exportauto des Jahres oder Importauto des Jahres, irgendwie sowas, ja,
genau. Ja. Und dann der Importwagen bei Automotor und Sport, 91 und 92 und 1990 Auto des Jahres. Ach, das ist immer von so allen Journalisten immer.
Oh wow, okay.
Ja, und der verkaufte sich auch gut die ersten beiden Jahre, bis dann die Kunde rund ging von dieser sehr fehlerhaften Elektronik oder Elektrik, die dann eben dazu geführt hat, dass das Auto einen sehr schlechten Ruf bekommen hat und sich echt schlecht verkauft hat.
Man hat ja dann verschiedene Phasen, also 94 war, glaube ich, der größte Versuch, das in den Griff zu kriegen, aber auch danach hat man ja dann weiter an der Elektrik rumgefeilt. Aber alle Maßnahmen haben ja nicht dafür geholfen, dieses am Anfang verloren gegangene Vertrauen in das Auto wiederherzustellen. Ne? Das ist ganz interessant. Der hat einfach, genauso wie der Roh 80 damals den Dünkel bekommen hat, dass die Motoren nicht lange halten, obwohl die zweite Motorengeneration ja gut war, ist der das Dünkel ja zum Beispiel auch nie losgeworden. Ich glaube, wenn da einmal der Wurm drin ist, dann glaubst du es nicht mehr. Ne?
Nee, also die haben es nicht geschafft. Ab 94, ich meine, es hat jetzt auch noch 5 Jahre gedauert, bis die Autos quasi besser wurden.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, ne? Ist das nicht Münchhausen?
Ja, aber hier war natürlich auch schon 5 Jahre, ist relativ lange Produktionszeit von Autos, wo die Elektrik, von die so teuer sind. Das Auto war ja sehr teuer, es hat ja 50.000 Mark gekostet.
Stimmt, das ist gar nicht so wenig, ne? Nee. Damals gewesen. Ja. Mhm.
Also das war ja eigentlich wie ein Mercedes und da überlegt man es sich, glaube ich, zweimal bei allem extravaganten Äußeren und auch bei aller tollen Hydroaktivfederung, sich nicht vielleicht doch so einen Benz lieber zu kaufen.
Ja, interessanterweise war man sich ja gar nicht einig, wo man den einordnen soll. Ist das jetzt obere Mittelklasse oder Oberklasse? Also ich weiß gar nicht, ich glaube, das Kraftfahrtbundesamt hat ihn in der oberen Mittelklasse eingeteilt. Ne? Aber der Generaldirektor von Citroën damals, Xavier Cachier, spricht man das richtig so aus?
Cachier.
Der hatte das Auto ja in der Oberklasse eingeordnet. Genau,
in Frankreich war es natürlich definitiv Oberklasse und war ja das Auto, in dem dann auch die Präsidenten fuhren, also Jacques Chirac.
Ja, wobei Mitterrand ja, glaube ich, Peugeot gefahren ist, ne?
Ja, der hatte aber dann auch ein XM sogar.
Ja? Ah ja, okay.
Und Chirac hatte den dann die ganze Zeit. Es gab dann diese...
Jacques Chirac.
Und genau, das war dann, es gab ja auch diese eben, muss auch sagen, der Break wurde bei Ulliez gebaut, nicht bei Citroën. Und Ulliez hat auch diese ganzen Spezialausführungen hergestellt.
Ist Ulliez das französische Karmann oder was?
Ja, ein bisschen schon. Ich glaube, Lastwagen haben die vor allem hergestellt.
Ja, und Sonderfahrzeuge, ne? Also Krankenwagen und sowas.
Ja.
Ne? Ja. Übrigens, der XM Break, also der Kombi, als Leichenwagen wurde extra so gebaut, dass er zurückrüstbar war. Das heißt, wenn er dann sozusagen von den Firmen abgestoßen wurde an junge Familienväter, dass die aus dem Leichenwagen...
Ja, genau, heimliche Familien. Als ob nichts gewesen wäre.
Ja. Heinrich Schwadrich statt denn die drinnen so. Ja. Ja, genau.
Ja.
Nee, interessantes Auto auf jeden Fall. Interessant ist auch, dass er ja nur über die Lenken, also ist es eine lange Bauzeit, 11 Jahre, geht, ne?
So. Ja, ist schon okay.
Ist schon okay, aber er ist in dieser Zeit ja nur sehr dosiert sozusagen gefaceliftet worden. Ne? Also das Emblem ist, glaube ich mal,
in die Mitte gerückt,
worden. Aber sonst hat er ja...
Nee, also die Elektrik hat. Die haben innen doch ziemlich viel dann gemacht an der Technik, aber...
Den Heckspoiler haben sie verändert, ne?
Ja.
Ja. Aber sonst ja doch nicht so viel an der Form. Nee. Ne? Hm. Ja. Naja. Ja. Den gab es ja auch, also die Ausstattung, das war ja, ist ja bei allen... Citroëns ja immer so toll gewesen, also bis auf die Ente, gab es halt als Ente, da war dann die Luxusausstattung eine leicht andere Farbe in der Polsterung, aber bei der DS oder auch dann beim CX und auch dann jetzt beim XM, da gibt es ja immer so ganze Varianten, also du kannst den, wenn du den in der Grundausstattung kaufst, ist er schon so relativ luxuriös, weil du denkst, du sitzt immer in so einem Wohnzimmer, ja. Aber die gibt es ja dann auch, was weiß ich, die Palace-Ausstattung und sowas so richtig.
Wie hieß es? Exclusive?
Ja, richtig pornomäßig dann, ne?
Volle Hütte.
Volle Hütte, genau. Was damals hieß, elektrische Fensterheber, Klimaanlage.
Genau, und kann alles kaputt gehen.
Ja, genau. Elektrische Sitzverstellung und so weiter, Sitzheizung. Ja, kann alles kaputt gehen.
Ja.
Ja. Ja. Und den XM gab es aber auch mit Leder, ne? So richtig
ja,
schön.
Ja, da gab es schöne, auch wirklich richtige Sessel sind das eigentlich in dem Auto.
Ja.
Das ist schon ganz schön. Es gab auch eine zweite innere Heckscheibe aus Glas. Damit man, wenn die Heckklappe aufgemacht wird, man keine Zugluft kriegt.
Ja, bei der Limousine.
Bei der Schrägheck-Limousine.
Ja. Das ist witzig. Ne? Ich bin ja nur einmal in einem XM mitgefahren und das war bei einer Klassenkameradin. Und da waren wir auf einer Party in Mendig in der Schützenhalle. Und jeder, der Schützenhallenpartys weiß, da wird immer sehr stark Alkohol konsumiert. Entsprechend habe ich auch keinerlei Erinnerungen mehr an die Fahrt in dem XM. Ich weiß nur, dass er den damals neu gekauft hatte und relativ stolz auf dieses Auto war, weil es eben so ein tolles Auto war mit Leder und sowas. Und ich hatte vorher im Wald ein Nickerchen gemacht und an mir klebt überall nasses Laub. Und
ich wollte gerade sagen, wie sehr hast du das Auto eingeschmutzt?
Ich musste nicht brechen, das ist die gute Nachricht.
Das ist jetzt schon die halbe Miete.
Ich glaube schon, dass er die eine oder andere Träne verdrückt hatte, als dann der Teenager das Auto wieder verlassen hatte.
Nein. Ja, aber hätte schlimmer kommen können.
Absolut, absolut. Mhm. Ja. Ja, XM.
Ja, aber worauf muss man noch achten, wenn man einen kauft? Also grundsätzlich, meist haben die ganz schön viel Kilometer. Ich glaube, Finger weg vom Diesel, das muss man auch sagen, weil man die mit denen nicht mehr in die Innenstädte fahren darf.
Ja,
und weil man Diesel auch irgendwie...
Also die Dieselmotoren waren gut, ne? Es gab die ja sehr schwachbrüstig mit um die 80 PS.
Mhm.
Dann um die 120, ne? Und dann nochmal als Turbodiesel, glaube ich.
Genau, die waren noch alle im Ducato drin.
Genau. Und die Dieselmotoren gelten als sehr, sehr haltbar, ne? Also wenn man die ordentlich pflegt, sind die bis zu 500.000 Kilometer wohl, also sagt man ihnen nach, dass sie da problemlos funktionieren. Du hast natürlich recht, wenn man auf solche Sachen wie Umweltplakette und sowas Wert legt, dann sollte man keinen Diesel kaufen. Oder man kauft eine einfach. Und fährt trotzdem in die Innenstadt. Also ich bin schon mit so vielen Autos ohne grüne Plakette in die Innenstadt gefahren. Ich habe noch nie ein Knöllchen gekriegt.
Ja. Aber jetzt...
Du möchtest dich diesem illegalen Aufruf nicht anschließen,
nein,
richtig?
Möchte ich nicht. Ja. Zumal es gibt ja Alternativen. Es ist ja nicht so, dass es nicht andere Möglichkeiten gäbe. Es gibt nämlich einen Sechszylinder.
Ja, gut. Ich meine, die Alternative zum Diesel ist kein Diesel. Und ich kann mich ja immer nur wiederholen. Ich bin ja der Meinung, man sollte Dieselbrennstoffe den Landwirten überlassen und selber Benziner fahren.
Ja, und es gibt natürlich den V6 Euro-Motor im XM. Das ist ein Sechszylinder, der jetzt nicht an die BMW-Sechszylinder heranreicht, aber immerhin.
Es gab ja zwei Sechszylinder in dem XM. Also vielleicht fangen wir mal mit den kleinen an. Es gab vor allem Vierzylinder-Motoren, ne? Zwei Liter Vierzylinder mit mehr oder weniger Ventilen. Die waren dann diejenigen, die sozusagen am häufigsten verbaut worden sind.
Und die gingen so bis von 100 bis 150 PS eigentlich, ne? Wenn ich das richtig erinnere.
Ich meine ja. Also ich glaube, die höchste Ausbaustufe war der 2 Liter 16V, also 2,0i 16V, um konkret zu sein. Und der war ab 94 dann der Vierzylinder der Wahl und der hatte, glaube ich, 132 PS. Oder gab es noch den? Nee, es gab noch einen.
Es gab einen mit 147.
Genau, es gab den Turbo ja auch noch. Ne? Mhm. Genau, es gab den, der hatte 147 PS, genau. Das war der 2,0i, dann mit Turbo. TC, kann das sein? TC, TCT, irgendwie sowas. Ja, genau. Das war, ich würde dann, wenn ich mich für einen Vierzylinder entscheide, immer für den 16V entscheiden, weil Turbolader bin ich kein so großer Fan, die können nur kaputt gehen und dann wird es meistens richtig teuer. Ja,
ja, obwohl den gab es dann ja CT, genau, Constant Torque, also permanentes Drehmoment. Das klingt ja eigentlich ganz gut.
Das heißt, es gibt kein Turboloch.
Ja, genau. Das heißt, dass auch ein bisschen Soft-Turbo offenbar ist, oder?
I don't know.
Hm. Ja. Das heißt, er geht vielleicht doch nicht ganz so schnell kaputt. Aber gut.
Genau. Sind alles Zahnriemenmotoren, die Vierzylinder, ne?
Deswegen nee. Man hat ja gewechselt. Der Zahnriemen kam erst 94, glaube ich. Sie sind mehrmals gewechselt worden.
Der Zahnriemen wurde die Kette wurde abgeschafft beim Sechszylinder.
Ach so.
96, wenn ich das richtig, 97 kam, glaube ich, der neue Sechszylindermotor. Und da wurde die Kette abgeschafft. Und ich meine doch, dass die Vierzylindermotoren immer Zahnriemenmotoren waren.
Okay.
Ich möchte jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ja. Ich glaube schon.
Ja.
Ich weiß, beim Sechszylinder hat man mal von Kette auf Zahnriemen gewechselt.
Genau, tatsächlich, das habe ich verwechselt.
Was ich für eine schlechte Entscheidung gehalten habe, aber... Ja. Die Vierzylinder müssten alle Zahnriemen
haben.
Und da ist es ganz besonders wichtig, dass man da die Intervalle einhält, diesen Zahnriemen zu wechseln. Ne? Also bei allen Zahnriemenmotoren ist das so. Pi mal Daumen kann man sagen, alle 80.000 Kilometer sollte der Zahnriemen gewechselt werden. So würde ich das sehen. Wie das vorgegebene Intervall von Citroën jetzt an der Stelle ist, das kann ich nicht sagen. Aber wenn man da jetzt nichts Genaues weiß, alle 80.000 sollte es schon sein.
Also du würdest jetzt sagen, also ich meine, es gibt den 2,0, den gab es am Anfang sogar als Vergasermotor noch.
Also, ja.
Das ist schon krass. Also du wärst für den 2,0 i16V dann quasi.
Das würde ich sagen. Mhm. Also der hat zwar etwas weniger PS, der hat nur 132 PS. Der stärkste Turbo hat 147, das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber wie gesagt, wenn der Turbo kaputt geht, bin kein großer Turbo-Fan.
Und der 3 Liter, der hatte erstmal 167 PS. Das war jetzt nicht dann auch nicht so viel mehr dafür, dass er auch schwerer ist.
Ja. Gut, der hatte halt.
Dann später als Vierventiler hatte er dann bis zu 200 PS.
Nee, der. Ja,
doch.
Als 24V meinst du?
Genau, als Vierventiler.
200.
200 PS, 190 und 200 PS.
Ah, okay.
Zwei Versionen.
Mhm. Weil der gleiche Motor, das ist doch dieser Euro-Sechszylinder,
genau,
ne?
Der
Euro-Sechszylinder, der war ja auch im C5 drin, wenn ich mich das recht
entsinne. Ja, der war auch im C5 drin, der war im Peugeot 504 schon drin.
Im C5 hatte der 207 PS. Eine etwas höhere Verdichtung aber, glaube ich.
Ja.
Ja. Aber selben Bohrungen und sowas. Ja. Ja. Das ist ja schon ein netter Motor. Weißt du übrigens, wo der auch drin war, der Euro?
DeLorean.
DeLorean. Genau. In der Zurück in die Zukunft-Ikone, ne?
Ja.
Ja, DMC 12.
Mhm.
Nee, doch.
Doch.
Doch, DMC 12, ja. Da war der auch drin. Was mich immer gewundert hat, wie ein französischer Sechszylindermotor es in so eine Kultkarre geschafft hat.
Der war günstig. Im Saab war er auch drin, im Fiat, im Lancia, in der Renault Alpine.
In der Renault Alpine?
Ja, in der 310, glaube ich.
Ja, stimmt. Ja, klar. Mhm. Da war der überall drin. Ja.
Naja. Den hat man lange gebaut. War eigentlich als 8-Zylinder konzipiert und deswegen hat er keinen idealen Zylinderwinkel. Und ist
richtig. Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Genau, kam die Ölkrise in die Entwicklung und dann wurden aus 8-Zylindern 6. Aber man hat den nicht weiter umgebaut, man hat einfach abgesägt.
Ja.
Ja.
Ja, der war ganz schön flott mit dem 6-Zylinder. Ja, 7,8 Sekunden. Von 0 auf 100, was ich schon, sage ich mal, für so eine Limousine.
Ja, ordentlich, ne? 235 Spitze.
Ja.
Spricht auch für die Windschlüpfrigkeit der Karosserie.
Ja, in der Tat. Aber was sind denn so die Schwachpunkte? Hat der ein Rostproblem?
Jein. Also der war eigentlich recht gut gegen Rost konserviert. Aber es gibt so ein paar Stellen, natürlich Wagenheberaufnahmen, das haben viele Autos, Türkanten, Kofferraumboden und die Schwellerdome, auch die Federdome.
Ich weiß, dass bei diesen Citroëns, und ich glaube beim XM war das auch so, da war von unten das Reserverad quasi gegen den Unterboden geschraubt. Und wenn man dann mal einen Platten hatte, dann war das immer so festgerostet, dass du das überhaupt nicht losgekriegt hast. Ja? Und ich glaube, beim XM war das nicht anders. Ja, der hatte auch das Reserverad von unten festgeschraubt und das gammelt natürlich. Ich meine, wer kommt auf die Idee, sowas in den Dreck zu hängen? Und dann,
Optimisten.
Und dann ist es so, dass der teilweise mit porösen Kofferraumdichtungen zu kämpfen hatte, wodurch dann sich auch Flüssigkeit oftmals im Kofferraum gesammelt hat. Also jetzt nicht in der Reserveradmulde, weil wie wir gerade gelernt haben, war das ja von unten, nicht wahr? Ja. Es gibt da ja trotzdem Winkel und Ecken, wo dann die Flüssigkeit sich festsetzt oder unter der Abdeckung und so. Und dann hat er da schön gegammelt, ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Aber das größte Problem, und das sagt mir jeder Citroën, also Fahrer von modernen Citroëns, und da nehme ich den X5 jetzt nicht aus, und wir haben es ja auch schon besprochen, ist die Elektronik. Ne? Deswegen ist immer der Ratschlag, ein spätes Baujahr zu kaufen.
Ab 94. Ab, ich meine, die werden jetzt gerade Oldtimer.
Genau, deswegen. Die werden jetzt gerade Oldtimer. Vielleicht kauft man sogar noch einen etwas späteren. Also die wurden ja bis 2000 gebaut. Sowohl der Break, Frühjahr 2000, als auch die Limousine, die im Herbst 2000 dann
eingestellt wurde.
Danke.
Der C6 kam dann erst ein paar Jahre später. 2005, glaube ich. Oder so.
Ja, der C5 war ja sozusagen.
Das war ja aber eigentlich kein richtiger Ersatz.
Es war kein richtiger Ersatz, und interessanterweise ist der C5 ja eigentlich größer als der XM, wurde aber der Mittelklasse definitiv zugerechnet. Ne?
Ja.
Ja. Was ich nie verstanden habe, aber das, ich habe so einiges nicht verstanden. Auch die Zündfolge von diesem Euro-Sechszylinder ist ja ganz anders als bei jedem anderen.
Ja, es sollte halt ein Achtzylinder werden.
Ach so, richtig, deswegen. Mhm. Im Gespräch mit dir, da hat man oft so
Aha-Effekte. Ja, ist toll. Ne?
Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn ihr auch schon Aha-Effekte hattet beim Hören dieses Podcasts oder beim Fahren eines Citroën XM, dann schreibt uns doch eine Mail an nettemenschen@classicpodcars.de. Ja, Rost haben wir ja gesagt, also Türunterkanten glaube ich auch. Ansonsten war der ja erstaunlich rostunauffällig. Ne? Also ich habe auch noch nie so eine richtige, also beim CX, ich habe einen CX gefahren und den musste ich dann tatsächlich verkaufen, weil ich den im laufenden Betrieb nicht mehr Herr geworden bin.
Echt, ist hier weggerostet?
Ja, wobei ich aber auch ein bisschen faul war, das muss ich zugeben. Aber irgendwann ist dann der Punkt überschritten, wo du das dann mal schnell an einem Sonntag machst, sondern hätte man das Auto sich richtig vorknöpfen müssen, und dann habe ich den abgestoßen. Und beim XM aber ist es Gerüchten zufolge überhaupt nicht schlimm. Ne? Also du hast da ja diese 2-3 Stellen, die wir jetzt genannt haben, aber diese tödlichen Stellen, die du zum Beispiel beim CX hattest oder auch bei der DS hattest, die hast du beim XM nicht. Ja? Sondern das ist ein Auto, das ist relativ gut konserviert. Du kommst bis an die Hydraulikleitungen überall gut dran. Wobei, nee, falsch.
Wollte ich falsch sagen. Also, in einem Text stand hier, das Auto ist reparaturfeindlich konzipiert.
Ja, also was Motorraum und sowas angeht, genau, ja. Tatsächlich, ja. Ja, also streich die Bemerkung. So ist es, du kamst nirgendwo gut dran.
Selbst beim Vierzylinder nicht.
Selbst beim Vierzylinder nicht. Also wenn du den Motorraum aufmachst, das ist schon tatsächlich recht voll, ne?
Wenn du da mal reinguckst. Wer konzipiert sowas?
Naja, ich meine, das ist ja schon relativ klug. Wenn du sagst, wir haben viele Autohäuser, die in den Händen des Konzerns sind, ja, dann konzipierst du natürlich Autos, hat ja später VW beim Beetle und sowas auch gemacht, wo du bei kleinsten Reparaturen darauf angewiesen bist, in die Werkstätten zu fahren. Ja,
also, selbst das Licht, die Birnen, genau. Da muss man nicht das beim Golf 4 die Stoßstange abmontieren.
Ne? Ja, oder beim Beetle das Rücklicht ausbauen, ja, bei der ersten Serie. Und das waren natürlich alles so Dinge, ja, da musstest du in die Werkstatt fahren, da hat die Werkstatt Geld verdient, das Unternehmen hat Geld verdient und alle waren glücklich, bis auf den Kunden.
Genau.
Ja. Ja. Was gibt es sonst zu sagen? Also würdest du einen kaufen?
Ich bin ja nicht so ein Freund von großen französischen Autos und ich hätte ein bisschen Angst vor der, also mir sind die ein bisschen zu weich und ich hätte auch ein bisschen Angst vor dieser Elektrik.
Ja, zu Recht. Die geht dir nämlich total auf den Sack, wenn die nicht funktioniert und dauernd irgendeine Kontrolllampe angeht und du denkst, es ist wieder irgendwas kaputt, du fährst in die Werkstatt, die sagen, wir finden nichts oder tauschen dann, also Cut, ganz bekannt, ja.
Ja.
Die Leuchte dann angeht und sagt, der Cut ist kaputt und manche Leute fahren dann tatsächlich in die Werkstatt und sagen, der Cut ist kaputt und dann wird der Cut getauscht, das ist richtig teuer.
Für 3.000 Euro oder
und,
so.
Ja, und 6 Wochen später geht die Lampe wieder an. Und dann denkst du halt wirklich, dein Auto will dich selbst auf die Schippe nehmen.
Auf der anderen Seite, gerade der Kombi, ist natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, also man kann vielleicht noch ein bisschen zu den Preisen kommen, man kriegt ab 3.000 Euro kriegt man eigentlich Autos, dann gibt es die ganz teuren, die fünfstellige Kilometerzahlen angeblich haben, die kosten dann 18.000 oder so, aber eigentlich kriegt man für einen vierstelligen Euro-Betrag eigentlich ganz gute Autos.
Ja, man kann das eigentlich so sagen, ein guter 2 Liter, 16V oder Turbo, ja, die kriegst du so, sag ich mal, um die 5.000 bis 6.000 Euro. Fritten kriegst du um die 1.000 Euro, mhm, egal welche Motorisierung. Wobei die 6-Zylinder-Fritten kosten 2.000 Euro, die 4-Zylinder-Fritten kosten 1.000 Euro. Und die guten 6-Zylinder sind so knapp unter 10 irgendwo. Und die sehr guten 6-Zylinder sind halt so in der Mitte zwischen 10 und 20, also um die, ja, 15.
Also ich habe relativ viel noch für 18.000 gesehen, auch Limousinen, wo ich mich echt frage, wer kauft das?
Ja, das finde ich tatsächlich ein bisschen sportlich. Ne? Ich glaube ja auch nicht, dass die für das Geld weggehen. Aber natürlich anbieten kannst du sie dafür. Ne? Die haben dann angeblich nur 40.000 Kilometer oder sowas. Ja, Rentnerfahrzeuge, Scheckheft gepflegt. Ja, ich meine, wenn der Sechszylinder funktioniert, ist das geiles Fahren. Ja? Wenn du da die modernste Ausführung hast, mit der Hydraktiv in der letzten Ausbaustufe sozusagen, dann fährst du das Auto auch recht zügig um die Ecken, ne? Und hast einen ganz guten Anschub, kannst gut im Verkehr mitschwimmen. Das Geräusch ist auch ganz geil eigentlich von dem Sechszylinder. Zurückhaltend, aber immer noch, du merkst, dass es ein Sechszylinder ist. Du sitzt da drin wie in einer Sänfte. Ja. Es ist ein futuristisches Design, das also immer noch ein Hingucker ist und sich wohltuend abhebt von diesen ganzen rundgelutschten Plastikbombern, die jetzt mittlerweile rumfahren. Also ja, es ist ein geiles Auto, aber 18.000?
Nee, würde ich sagen.
Dafür kriegst du einen E30 325i.
Ja. Wenn man so einen Kombi haben will, weißt du, so einen großen Familien-Oldtimer, dann ist vielleicht ein Volvo oder ein 124T vielleicht besser.
Ja, vielleicht.
Finde ich jetzt. Obwohl, wenn man eben das Extravagante mag, dann ist natürlich der XM. Und wenn man auch in der Lage ist, das zu beherrschen, diese technischen Schwierigkeiten, dann ist der XM vielleicht doch eine reizvolle Wahl.
Schrauben ist halt nicht so, ne? Also klar, es gibt Leute, die fuchsen sich in diese Elektronik rein, aber das sind, glaube ich, die wenigsten, ne? Heißt es eigentlich die wenigsten oder die wenigsten? Ja, siehst du?
Tja. Wenn ihr da draußen wisst, was würdet ihr sagen, die wenigsten, wie ich eigentlich sagen würde, oder die wenigsten? Tja. Ja, Motorsport ist auch nicht so viel.
Nee, hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert. Ne? Ich habe natürlich auch gewagt zu gucken. Es gab Verrückte, die sind da bei Landstreckenrängen mit angetreten, allerdings mit mäßigem Erfolg und wahrscheinlich mangels alternativem Auto. Sondern wahrscheinlich hat irgendjemand gesagt, ey, mein Opa hat so einen noch in der Garage stehen, lass den mal nehmen. Ja, aber ob das dann tatsächlich so zielführend ist, ich glaube, es gab bessere Autos, um die im Rennsport zu verwenden, und auch die Marke Citroën insgesamt hat sich ja nie so hervorgetan mit einer, großen Rennsporthistorie. Ne?
Ja, also außer jetzt bei den Rallyes in den letzten 20 Jahren.
Genau, da ja. Und es gab auch den DS, der ja dann die Rallye Monte Carlo des Öfteren gewonnen hat, bis ihm der Mini den Schneid abgekauft hat. Aber sonst war es das. Also jetzt bei Asphaltrennen ist Citroën, glaube ich.
Nee, war die nie vertreten.
Nein. Nie so richtig vertreten. Also es war ja auch der PSA-Konzern, da gab es halt andere im PSA-Konzern, die dann da erfolgreicher waren. Ne? Peugeot beispielsweise hat ja schon eine gewisse Rennhistorie, aber...
Jetzt auch in Le Mans, Renault sowieso in der Formel 1.
Ja, absolut. Also Renault ja eigentlich überall, ne? Ja. Mit der Alpine auch im Rallye-Bereich und der Citroën dann halt eben nicht.
Ja. Tja. Also ich weiß nicht so, die wären dann eher der Kombi für mich.
Ja.
Aber ich hätte Angst vor diesem Auto.
Also bei mir ist es ja so, ich fahre ja ganz gerne so mit Abstand immer mal wieder einen Citroën. Und ich hatte, wie gesagt, diesen C5, der ja wirklich riesig ist vom Ladevolumen und den ich dann aber verkauft habe. Also ich hatte zuerst den CX auch als Limousine.
Den kenne ich leider gar nicht.
Den kennst du leider gar nicht. Dann,
den würde ich auch ehrlich gesagt lieber als Limousine, fand ich schöner als den Kombi.
Der Kombi war immer mein Traum. Ist immer noch mein Traum, mal so einen CX-Kombi zu haben, aber schwamm drüber. Auf jeden Fall ist der mir irgendwann auf den Sack gegangen wegen technischer Mängel. und Karosserierost. Dann habe ich den verkauft. Dann habe ich irgendwann Jahre später den C5 gefahren. Der ist dann wegen Elektronikmängeln über die Wupper gegangen, weil er mir total auf die Nerven gegangen ist. Und jetzt wäre ich wieder so weit, also wenn der Omega mich jemals im Stich lassen sollte, wovon ich nicht ausgehe, als Arbeitspferd, dann würde ich tatsächlich so ein XM-Break mir wahrscheinlich mal anlachen. Und weil das ist einfach geil, Zitrone zu fahren. Du liegst da drin wie in der Senfte, wie im Wohnzimmer. Das ist schon herrlich. Das ist ein ganz anderes Fahren. Das ist sehr ein luxuriöses Gefühl einfach. Und wenn er funktioniert, sind das auch wirklich tolle Autos. Und dann würde der wahrscheinlich dann auch wieder irgendwann mit der Elektronik anfangen. Und dann bin ich wieder genervt für 5 Jahre und fahre dann wieder 5 Jahre kein Zitrone. Ich glaube, das ist so ein Lebensbild von mir, ja, das sich stetig wiederholt. Wobei ich nicht sagen muss, dass der XM mich jetzt optisch 100%ig vom Hocker haut. Ne?
Dann nimm doch einen C6.
Nee, ich nehme einen XM. Man muss ja in der Reihe bleiben.
Und ne? Ich beobachte das weiter.
Du beobachtest das. Genau. Das ist ja auch immer eine Frage des Angebots.
Was dann als Vier- oder als Sechszylinder?
Nein, als Sechszylinder ist ja klar. Ja. Also, bitte dich.
Ja. Gut, dann haben wir es doch.
Dann haben wir es doch, hör mal. Ja. Vielleicht gibt es ja XM-Fahrer da draußen, die uns lustige Anekdoten über sich und ihren XM erzählen wollen. Dann schreibt uns doch einfach an nettemenschen@classicpodcars.de. Und wenn ihr schon dabei seid, am Computer sitzt, eine E-Mail schreibt, dann, lieber Frederik?
Ja, an nettemenschen@classicpodcars.de.
Nein, ich wollte dir eine Rampe bauen, dass du den Shop nochmal...
Ach, den Shop haben wir auch, wenn ihr mal auf classicpodcars.de geht, auf unsere Website... Könnt ihr auch /shop eingeben und ihr seht unsere Artikel. Ich bin ja immer begeistert von den Kaffeetassen und Ron...
vom Babystrampler.
Genau, aber ihr findet noch viel mehr dort.
Genau. www.classicpodcars.de/shop. Das ist es schon wieder, wa?
Ja.
Sind wir durch?
Sind wir durch.
Ging ganz flüssig, ne?
Ja.
Ist ja auch eigentlich ein ganz geiles Auto. Ja, ihr da draußen, weiterhin gute Fahrt, bleibt uns gewogen, schreibt uns, wenn wir mal ein Auto besprechen sollen, an nettemenschen@classicpodcasts.de und auch wenn ihr sonst uns was mitteilen wollt oder wir haben tolle Zuschriften gekriegt von einem Modellautosammler, der uns seine Vitrine gezeigt hat, das hat uns auch sehr glücklich gemacht und wir kriegen auch andere schöne Zuschriften von Oldtimer-Liebhabern und einige vermissen auch den Olli. Der Olli wird irgendwann auch wieder mitmachen oder auch nicht, dann gibt es einen neuen dritten. Aber
wir hoffen auf Olli.
Wir hoffen auf Olli.
Ja, das ist es. Genau, vielen Dank für eure Zuschriften und allzeit gute Fahrt.
Genau, macht's gut, tschüss.